Das Wort, über das wir uns heute Gedanken machen wollen, finden wir in 1. Korinther 8, Vers 2. Ein Vers aus 1. Korinther 8, Vers 2. Wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Es gibt so einen Ausspruch, den wir, denke ich, alle kennen: Wissen ist Macht. Und damit meint man, wer nichts weiß, aus dem wird auch nichts. Wer viel weiß, aus dem wird was, der kann es weit bringen. Der kann Vorteil haben im Leben. Der kann weit kommen. Und darum versuchen auch Menschen oder ein jeder Mensch mehr oder weniger, sich auch Wissen anzueignen. Man geht in die Schule, man studiert, auch auf der Arbeit werden Fortbildungen angeboten, Kurse, die man besuchen kann, auch privat. Man hört hier und dahin, ob man vielleicht irgendwas aufschnappen kann, das einem weiterhilft. Man versucht, sich Wissen anzueignen, indem man auch liest, Bücher oder im Internet. Und auch ein gutes Allgemeinwissen wird heute von einem jeden erwartet, der vielleicht in den Beruf geht. Bei Religion muss man vielleicht nicht so viel wissen, aber vielleicht über Geschichte oder Geografie und die Naturwissenschaften, da sollte man doch wissen. Und ich habe mich persönlich gefragt, ist Wissen wirklich Macht? Ist es so, dass wenn ich viel weiß, dass es mir eine Kraft ist, eine Stärke ist, ein Vorteil für mich ist, wenn ich viel weiß? Und ich habe so ein bisschen zurückgedacht, ich habe mich erinnert an die 12. Klasse. Es war im Winter nach den Weihnachtsferien, da war ich sehr krank, ich war so krank, dass ich die ersten 3 Schulwochen verpasst habe. Und als ich dann kam, und es war so, dass in der Zwischenzeit der Lehrer, der Mathematiklehrer mit der Klasse ein ganz komplett neues Thema angefangen hatte. Und dann kam ich in die Schule nach 3 Wochen, dann hieß es ja, nächste Woche schreiben wir eine Arbeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich sofort hingesetzt, über das neue Thema gelesen, mich eingelesen, auswendig gelernt, Formeln auswendig gelernt. Und dann kam die Arbeit und es war die schlechteste Mathematikarbeit, die ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Ein paar Jahre später, während meines Studiums, mir hat das Lernen sehr viel Freude bereitet, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gern das gelernt. Da gab es aber ein Thema, ein kleines Thema war das nur, Steuerrecht. Und ich habe so gehofft, dass es nicht in der Prüfung drankommt und ich bin heute noch froh, dass es auch nicht dran kam. Ich habe alles auswendig gelernt. Ich habe gewusst, was auf der 13. Seite links oben steht und rechts im grauen Kästchen. Aber ich habe so gehofft, dass es nicht drankommt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Obwohl ich alles gewusst habe, mir alles gemerkt habe. Vielleicht aus dem Leben ein Beispiel. Nehmen wir einen Rechtsanwalt. Der sollte sich auskennen im Gesetz, in den Paragraphen, zumindest in dem Gebiet, wo er tätig ist. Sollte sie auswendig können, nach Möglichkeit. Aber wenn der Rechtsanwalt nicht versteht, mit den Gesetzen und mit den Paragraphen umzugehen, dann sollten wir uns nicht an diesen Rechtsanwalt wenden, wenn wir ein rechtliches Problem haben. Wissen, was ist eigentlich Wissen? Wissen sind Daten und Informationen, die wir in unserem Gedächtnis speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben können. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mich gefragt, was ist Wissen? Bin zum Lexikon, habe nachgeschlagen. Es ist Daten und Informationen, die wir im Gedächtnis speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben können. Das habe ich hiermit getan. Wissen. Und bei Wissen ist wichtig, es kann falsch sein und es kann richtig sein. Je nachdem, wie die Daten sind oder die Informationen sind, die wir bekommen haben, was wir gelesen haben, was man uns gesagt hat, was wir gehört haben, wenn wir falsche Daten und Informationen aufnehmen, dann ist doch das, was wir wissen, falsch. Auch hier ein kleines Beispiel. Wenn ein ganz kleines Kind ist, was noch keine Farben kennt, und ich gebe ihm einen blauen Kugelschreiber und sage, der ist rot, und sage ihm das so lang, bis es weiß, das ist die Farbe rot, am Anfang wird es noch nicht groß merken, dass es falsche Informationen hat, aber irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo es vielleicht in die Schule geht, und da wird es den ersten Streit geben, wenn jemand sagt, gib mir mal den roten Kugelschreiber und ich gebe einen blauen oder umgekehrt. Und wenn man Falsches weiß, ist es schwierig, dann zu akzeptieren, dass das, was man weiß, nicht richtig ist für dieses Kind. Das wird am Anfang Stein und Bein felsenfest überzeugt sein. Es ist ein blauer Stift. Wenn wir auf das Geistliche zu sprechen kommen, müssen wir doch sagen, dass wir viel wissen. Wir haben bestimmt die Bibel durchgelesen, vielleicht auch mehrfach. Wir können bestimmt das eine oder andere Wort auswendig, wir können es sogar zum richtigen Zeitpunkt zitieren. Wir haben viel gehört und wir müssen sagen, dass wir viel wissen. Und die Frage ist, reicht das? Reicht das für die Seele? Reicht das für unser Leben? Und vor allem reicht das, um selig zu werden, wenn wir wissen? Wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Daraus wird doch auch deutlich, dass mehr notwendig ist, als nur zu wissen, nämlich erkennen. Dass Wissen gut sein mag, aber Erkenntnis ist besser. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis? Was Wissen ist, hatte ich erwähnt. Erkenntnis ist das Ergebnis der durch Einsicht und Erfahrung gewonnenen Kenntnis. Habe ich auch wiedergegeben. Also mit anderen Worten, wir bekommen etwas mit, hören, lesen, wie auch immer. Und ich will es jetzt mit so ganz menschlich sagen, entweder uns geht ein Licht auf, dass wir es erkannt haben, oder aber durch Erfahrung sogar können wir auch Erkenntnis erhalten. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich sage, hinten rechts in meinem Auto, da scheppert es, dann kann jemand kommen und sagen, ich habe viel Bücher darüber gelesen, das kann das und das und das sein, wechsel es aus und ich habe hohe Kosten und danach scheppert es immer noch. Ganz anders, wenn vielleicht ein Bastler ist, der sich auskennt, der das jeden Tag macht, der sich da einfach auskennt, Erkenntnis hat durch seine Übung, der kann genau sagen, das ist das Bauteil, ich baue es dir aus und dann ist alles wieder gut. Erkenntnis. Erkenntnis hat nichts zu tun mit eigener Überzeugung, eigener Meinung und das, was wir glauben. Es hat nichts zu tun mit Ahnungen, mit Spekulationen oder Vorurteilen, Vermutungen. Erkenntnis heißt auf Hebräisch Yada. Und das heißt völlig durchschauen, vollkommen durchdringen und vollständig erfassen. Johannes schreibt in seinen Briefen sehr viel über das Wissen. Und ich möchte einfach ganz kurz ein paar Beispiele einfach mal durchgehen, ganz kurz, ein paar Bibelstellen. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisst alles. Oder Vers 21 auch. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Kapitel 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, und es ist keine Sünde in ihm. 5. Kapitel, Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Also Johannes, das sind noch viele, viele andere Bibelstellen, beschäftigt sehr viel mit dem Wissen. Aber Johannes war klar, dass es nicht einfach irgendein Wissen ist, sondern dass da Erkenntnis sein muss. Und darum hat er genauso viel Bibelstellen über Erkenntnis. Wir wollen auch da einfach ein paar Beispiele mal lesen. 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Kapitel 4, Vers 6. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und dann noch den 16. Vers. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Johannes war es klar, allein Wissen reicht nicht. Das ist etwas Tieferes, Erkenntnis muss da sein. Das ist das richtige Wissen, wo Gott Erkenntnis schenkt. Und gerade im dritten Kapitel, 5., 6. Vers, da kommt es so, als ob Johannes das fast gegenüberstellt. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde in ihm. Wir wissen. Ich denke, ein jeder von uns weiß, er ist erschienen, um unsere Sünden wegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wir wissen das. Aber dann der darauf folgende Vers haben wir auch erkannt. Der, was in ihm bleibt, der sündigt nicht. Er sagt, wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Also es reicht nicht aus, nur zu wissen, dass Jesus kam, um unsere Sünden einfach wegzuwaschen. Aber haben wir erkannt, dass wir in ihm auch nicht sündigen? Es ist gut, wenn wir wissen, aber Gott erwartet mehr von uns. Er erwartet, dass wir nach mehr graben. Ich will sagen, nicht Wissen ist Macht, sondern Erkenntnis ist Macht. Und Gott hat Reichtum. Er will viel schenken. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 5. Dass ihr durch ihn in jeder Hinsicht reich gemacht seid, in aller Rede und in aller Erkenntnis. Andere Übersetzung sagt, in aller Wahrheit oder in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also Gott möchte reich machen. Er möchte Erkenntnis schenken, auch über sein Wort. Er hat doch sein Wort für uns hinterlassen, die göttliche Lehre. Und was nützt es, wenn wir nur den Buchstaben kennen, wenn wir wissen, wo was geschrieben steht, wenn wir zitieren können, auswendig können? Gott möchte doch, dass wir verstehen, dass wir Erkenntnis darüber haben, was möchte er von uns, was erwartet er von uns, was hält er für uns bereit. Und manch einer streitet über den Buchstaben und erkennt nicht, um was es wirklich geht. Und Erkenntnis, die von Gott gewirkt ist, die macht einen Menschen demütig. Weil man Gott in seiner Allmacht, in seiner Heiligkeit immer mehr erkennt, und das wiederum bedeutet, dass man immer mehr erkennt, dass man selber doch nichts ist und dass alles, was man hat, unverdient ist. Göttlich gewirkte Erkenntnis führt in die Demut. Wir wollen mal 1. Timotheus aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Der will, nämlich Gott, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass die Menschen gerettet werden und dass sie zu aller Erkenntnis kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit. Er möchte die Menschen weiterführen durch sein Wort. Und wie oft wird doch auch Gottes Wort entstellt, verdreht, verleugnet. Es wird mit Füßen getreten, aber durch sein Wort möchte er doch auch reden. Er möchte, dass die Menschen gerettet werden. Er möchte helfen und er möchte Erkenntnis schenken über sein Wort und über die Wahrheit. Und in Kolosser steht von den Schätzen der Erkenntnis, die Gott bereithält. Schätze, die verborgen sind, und wer grabt danach? Wer sucht danach? Er hält sie bereit und er will sie auch finden lassen. Aber wer sucht? Wissen und Erkenntnis. Ich muss dann 2. Timotheus denken. Im 3. Kapitel will ich mal die ersten, oder wollen wir mal die ersten 9 Verse lesen, längerer Abschnitt. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein oder viel von sich halten, sagt die andere Übersetzung, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide, denn zu ihnen gehören die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtfertige Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften getrieben werden, die immerzu lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Genauso aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Es sind Menschen mit verwirrter Gesinnung, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht noch weiter treiben, denn ihre Torheit wird von allen erkannt werden, wie es auch bei jenen geschah. Gräuliche Zeiten, die letzte Zeit, die Zeit, in der wir leben, Menschen, die hochmütig sind, viel von sich halten, Lästerer, verleumderisch, die den Schein haben eines gottseligen Wesens, aber oder gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie widerstehen der Wahrheit, sie lernen immer zu und können doch nicht zur Erkenntnis kommen. Wissen ist da, man weiß, man hat gelernt, man forscht, man sucht, man beschäftigt sich mit dem Wort Erkenntnis, mit dem Wort, aber Erkenntnis, zur Erkenntnis gelangt man nicht. Den Schein eines gottesfürchtigen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie, die Kraft Gottes, die Kraft des Blutes Christi, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, ein sündenfreies Leben führen zu können, die Kraft, dem Feind zu widerstehen, die Kraft, in allen Schwierigkeiten auch Sieg zu haben, die Kraft des Geistes, die einen Menschen verändern kann, die aus einer Wüste eine fette Weide machen kann, diese Kraft, die verleugnet man. Verwirrte Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber warum ist das so? Warum heißt es hier, dass man lernt oder sie lernen immer zu und kommen niemals zur Erkenntnis? Kann es sein, dass wir lernen und lernen und lernen und können doch nicht zur Erkenntnis kommen? Kann das wirklich sein? Die Frage ist, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt Erkenntnis erlangen können? Und da wollen wir ein paar Punkte kurz durchgehen. Zum einen ist wichtig, dass wir wirklich ein Verlangen haben. Dass wir nicht das Verlangen haben, dass sich unsere Meinung bestätigt, unsere Ansichten bestätigen, sondern dass wir sagen, Herr, vielleicht ist das, was ich weiß, vielleicht kann es auch falsch sein, vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber hier stehe ich vor dir, schenke mir doch Erkenntnis über dein Wort, rede doch du selber zu mir, Herr, was möchtest du mir sagen? Wir wollen dazu Psalm 119, Vers 66 lesen. Psalm 119, Vers 66. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Also der Psalmist, der hatte so dieses Verlangen, Herr, lehre mich Erkenntnis. Es hat ihn verlangt, Erkenntnis zu haben. Und hier kommt auch gleich der 2. Punkt zum Ausdruck. Er glaubte dem Wort. Und nicht nur, dass er gesagt hat, ich glaube, sondern der Glaube war so, er war tätig. Er hat auch wirklich nach Gottes Wort gelebt. Und das ist eine Voraussetzung, dass wir Gott von ganzem Herzen dienen. Herr, schenke mir Erkenntnis, denn ich glaube deinem Wort. Ich glaube deinem Wort. Ich lebe nach deinem Wort. Und darum schenk mir doch noch weiter Erkenntnis, führe mich weiter, höre doch mein Flehen und mein Bitten. Wir müssen Gott von ganzem Herzen dienen, damit er uns auch Erkenntnis schenken kann. Ich will zum Schluss noch ein paar Sätze dazu sagen. Ein weiterer Punkt finden wir im Psalm 46, Vers 11. Sag Gott selber, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Man muss erst stille werden, damit man Gott erkennen kann. Wir müssen aus dem Alltag heraustreten, wir müssen uns Zeit nehmen für das Wort Gottes. Nehmen wir uns die Zeit, um mit Gott zu reden. Nehmen wir uns die Stille, damit Gott zu uns reden kann. Treten wir aus dem Alltag mit seinem Stress bewusst heraus und suchen die Stille. Werden stille vor Gott, dass er zu uns reden kann, dass er Erkenntnis schenken kann, auch über sein Wort. Wie kann Gott Erkenntnis schenken, wenn wir uns keine Zeit nehmen für ihn? Wenn wir von einem zum anderen hetzen, der Feind, der hat so viel für uns bereit, um uns abzulenken, wir werden da keine Erkenntnis in dem ganzen Trubel finden und erlangen. Wir müssen stille werden vor Gott, damit wir ihn erkennen können, damit er zu uns reden kann. Und Erkenntnis bewirkt immer eine Veränderung. Nur allein Wissen verändert den Menschen nicht. Wir können uns viel Wissen anhäufen und es wird nicht bessere Menschen aus uns machen. Aber Erkenntnis verändert den Mensch. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Wir hörten von Hiob letzten Mittwoch. Ich will nur ein Vers aus einem der letzten Kapitel lesen, Kapitel 42, der zweite Vers. Da sagt Hiob so: Zu Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und Hiob, er hat viel durchgemacht in seinem Leben. Wir hörten auch letzte Woche davon. Aber wir lesen gleich zu Anfang, dass Hiob ein gottesfürchtiger Mensch war. Und Gott sagt auch zum Teufel: Lass doch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob. Also Hiob, er wusste von Gott. Und nicht nur irgendein Wissen, er lebte ja auch nach dem Wort, sonst hätte Gott ihn nicht seinen Knecht genannt. Er diente Gott von ganzem Herzen, sonst wäre er gleich abgefallen, nachdem Gott manches zugelassen hat. Aber das war nicht der Fall. Er wusste von Gott. Er wollte ihm von Herzen dienen. Und doch, seine Frau, seine Freunde, sie wandten sich von ihm und er wollte verzagen. Er wollte in Selbstmitleid versinken, in tiefer Traurigkeit. Und ich wage mich nicht, ihn zu verurteilen. Wie hätten wir in seiner Lage gehandelt? Aber er war offen für Gottes Wort und Gott redete zu ihm und schließlich musste er sagen: Nun erkenne ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Er erkannte, Gott konnte ihm Erkenntnis schenken und diese Erkenntnis bewirkte, dass sich in seinem Leben alles änderte. Gott konnte ihn segnen und nach diesem Gespräch heißt: Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs und segnete ihn doppelt mit dem, was er hatte. Also Erkenntnis bewirkt etwas. Wir werden das noch ein- oder zweimal in anderer Hinsicht erwähnt haben in dieser Stunde. Gott konnte ihm helfen. Der nächste Punkt ist, dass wir uns nahe zu Gott halten müssen. Nahe zu Gott. Und dazu wollen wir Johannes 6 aufschlagen. Johannes 6, die Verse 68 und 69. Als viele sich vom Herrn abwandten und Jesus fragt: Und ihr wollt ja auch gehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also Petrus, er sprach hier im Namen aller anderen Jünger. Sie waren jetzt eine Zeit lang mit Jesus zusammen gewesen. Sie haben ihn erlebt, sie haben ihn erfahren, sie haben ihn gehört, sie haben alles miterlebt. Und sie haben erkannt, geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Glauben wir auch? Haben wir erkannt? Ich möchte uns in diesem Zusammenhang auch vor den ganzen neuen Übersetzungen ein bisschen warnen. Es ist nicht schlecht, wenn man eine andere Übersetzung hat, wo man vielleicht mal reinschauen kann, vergleichen kann. Aber wisst ihr, es gibt viele Jahre, einige von uns kennen das, da hat der Feind mit aller Macht versucht, das Wort Gottes zu zerstören. Es konnte keine Bibel zu Hause sein, alles wurde verbrannt, man hatte Christen verfolgt. Der Teufel wollte Gottes Wort ausrotten und es ist ihm nicht gelungen. Gott sei Dank, es ist nicht gelungen. Gott hat seine Hand darüber gehalten und jetzt hat der Feind einen anderen Weg. Er überschwemmt das Land mit Übersetzungen, so wie man möchte. Man kann eine passende Übersetzung finden und damit scheint er mehr Erfolg zu haben. Wir haben erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Hoffnung für alle sagt, wir haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Die neue Genfer Übersetzung oder Neues Leben sagen, wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Gute Nachricht sagt, wir haben erkannt, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Geschwister, wissen wir, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist? Wissen wir das? Oder ist er einer, der zu Gott gehört? Ein Mensch, der Gutes getan hat, ein Engel, ein Heiliger, den Gott vielleicht mal gesandt hat? Ist es vielleicht einer, in dem Gott uns begegnet? Ist es nicht Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Seht, wo wir das erkannt haben, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, da kann es nicht anders sein, dass diese Erkenntnis bewirkt, dass wir unser ganzes Leben ändern, dass wir alles, was alt ist, über Bord werfen, dass wir uns zu Gott wenden, dass wir uns ihm übergeben mit allem, was wir sind und haben, dass wir uns ihm weihen. Das bewirkt die Erkenntnis. Wir haben erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und je mehr wir Christus erkennen in unserem Leben, dann wird das dazu führen, dass sich auch unser Leben immer weiter ändert. Dass wir Christus immer ähnlicher werden, weil wir ihn etwas mehr erkannt haben in seinem Wesen, wie er handelt, wie er lebt. Und dass wir sagen, wir sind seine Jünger, wir sind seine Nachfolger und ihm ähnlicher werden. Petrus hat erkannt und sagt, Herr, zu wem oder wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, wo geht man heute alles hin? Möglichst weit weg vom Mittelpunkt, von der Quelle. Man sucht hier und da weg von der Wahrheit, weg von der göttlichen Lehre, irgendwo hin, wo was anderes ist, wo etwas Neues ist, wo es nicht ganz so extrem ist, vielleicht irgendetwas, wo man bestätigt wird, wo es heißt, ja, so wie du lebst, das ist schon okay so, du wirst schon in den Himmel kommen. Danach sucht man, man will sich nicht beugen, man will sich nicht bücken, man will vor Gott nicht zerbrechen. Du hast Worte des ewigen Lebens und da will ich sein. Da ist die Erkenntnis, die Quelle der Erkenntnis, ganz nah beim Herrn, bei meinem Erretter, bei meinem Erlöser. Und wenn ich mich ganz nah zu ihm halte, dann kann ich seine leise Stimme hören. Und da kann er zu mir reden und da erlange ich Erkenntnis. Ich habe erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Erkenntnis, sie bewirkt auch in uns ewiges Leben. Johannes 17, Vers 3, ich will es nur noch dadurch bestätigen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dadurch wird ewiges Leben gewirkt. Der nächste Punkt, für mich eigentlich fast der wichtigste, wird uns in 1. Korinther verdeutlicht. 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 8 und 10. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott zuvor verordnet hat, von Ewigkeit her zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und dann der 10. Vers. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wisst ihr, wir können viel lernen, auswendig lernen, viel Wissen anhäufen, über das Wort Gottes Bescheid wissen, uns damit beschäftigen. Aber Erkenntnis können wir nur erlangen, indem sich Gott offenbart. Auf keinem anderen Weg. Er muss sich uns offenbaren, damit wir erkennen können, durch seinen Geist, so steht es hier. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist, er weiß alles, er erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und daraus möchte er geben und geben und geben. Und darum wird es auch nie sein, dass wir sagen, ich habe die Erkenntnis und genau so ist das und nicht anders. Die Tiefen Gottes, Gott kann immer noch weiterführen. Gott kann immer noch geben und dass der Heilige Geist wirken möchte und geben möchte, das lesen wir auch in Epheser 1. Epheser 1, die Verse 15 bis 20. Darum höre auch ich nicht auf, nachdem ich von Gott bei euch, vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken und denke an euch in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Der Geist der Weisheit, der Offenbarung. Gott möchte den Geist geben zur Erkenntnis. Ein wunderbares Wort. Er möchte erleuchtete Augen geben, dass wir wissen, dass wir nicht einfach nur wissen, dass wir wirklich Erkenntnis darüber haben, was die Hoffnung unserer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist. Das möchte der Heilige Geist in uns wirken. Wir brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir brauchen Erkenntnis und Gott will schenken. Wie will er das tun? Wie will er Erkenntnis schenken? Durch seine zwei Zeugen, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Und es ist so, dass diese zwei immer zusammenwirken. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Und sie wirken nie gegeneinander. Es kann nicht sein, dass wir sagen, der Geist Gottes hat mir so gezeigt und sein Wort ist anders. Geist und Wort arbeiten zusammen. Sie laufen nie nebenher und auch nie nur einer für sich. Es wird nie sein, dass nur das Wort redet und der Geist fehlt. Aber viele begnügen sich damit, mit dem Wort und sagen, ich forsche, ich will Erkenntnis erlangen, aber dem Geist verschließt man sich, dass er arbeiten kann, dass er wirken kann. Das Wort Gottes und der Geist sind wie ein Schloss und Schlüssel. Und ohne Schlüssel kann man das Schloss nicht öffnen. Und das ist ein Schloss, das man nicht knacken kann. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist, um auch das Wort zu verstehen, das Gott uns hinterlassen hat. Wir brauchen den Schlüssel zum Schloss. Und nur Gott hat den Schlüssel. Nur von ihm kommt der Schlüssel. Er kann den Geist ausgießen. Den Geist der Erkenntnis und der Offenbarung und der Weisheit. Wie herrlich sind auch die Worte, die wir im Wort Gottes, über den Geist Gottes finden. Ich möchte Jesaja aufschlagen, Jesaja 11, Jesaja 11, die Verse 1 und 2. Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf dem wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist der Erkenntnis. Ein weiteres Wort aus 1. Korinther. 1. Korinther 2. Verse 11 bis 14. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Also wir sollen auch erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge geistlich beurteilen. Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wünschen wir uns mehr Erkenntnis über Gottes Wort, über seine Wege, über seine Pläne, über das, was er uns bereithält, wollen wir uns doch öffnen, dem Wort Gottes und seinem Geist. Ich will nochmal auf den Gedanken zu sprechen kommen, den ich vorher erwähnte, dass wir erlöst sein müssen, um Erkenntnis zu erlangen. Wir lasen vom Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Erkenntnis und wir wissen, dass damit der Heilige Geist gemeint ist, niemand anders als der Heilige Geist. Und wir wollen nun lesen Johannes 14, Johannes 14, die Verse 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist der Wahrheit, auch der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit ist der Geist der Erkenntnis, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Der Heilige Geist, er kann bei einem Sünder Sündenerkenntnis wirken. Er kann ihn seiner Sünden überführen. Er kann ihn seinen Zustand zeigen und sagen, schau mal dich an, wie du dastehst, befleckt und verschmutzt. Und schau mal hier, deine einzige Rettung. Das kann der Heilige Geist wirken beim Sünder. Aber er kann ihn nicht in die Tiefen Gottes führen. Er kann ihm nicht Erkenntnis schenken, ihn in alle Wahrheit führen. Er kennt den Geist nicht. Er sagt, ihr aber kennt ihn, sagt er zu seinen Jüngern, denn er bleibt bei euch. Er war aber schon bei ihnen. Sie waren seine Jünger und Nachfolger und er wird in euch sein. Eine Verheißung auf Pfingsten. Und der Heilige Geist, er war bei ihnen. Und wir lesen, wie Jesus sagt, Fleisch und Blut haben das dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das war der Heilige Geist, der diese Erkenntnis wirken konnte. Sie waren Gottes Kinder, auch wenn sie noch nicht geheiligt waren. Und der Heilige Geist konnte schon wirken, konnte schon an ihnen arbeiten. Und so möchte der Heilige Geist heute noch arbeiten. Er möchte reden zu einem jeden seiner Kinder. Erkenntnis schenken, weiterführen und noch mehr zu denen, die ihm ganz geweiht sind. Auch ihnen kann er noch mehr sich offenbaren und zeigen, aber niemals einem Menschen, der in Sünden verstrickt ist, der tief in Sünden lebt, von Gott getrennt ist, sich vielleicht sogar gegen Gott wendet, kann er nicht in die Tiefen Gottes führen. Ein letzter Gedanke, auf den ich eingehen will. Was ist noch notwendig, damit ein Mensch Erkenntnis erlangen kann? Wir wollen Sprüche aufschlagen, Sprüche 1, Vers 7. Vielleicht kennen wir den Vers auch auswendig. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Andere Bibelübersetzung sagt, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Gottesfurcht. Haben Menschen heutzutage noch Gottesfurcht? Wir brauchen Gottesfurcht, das ist der Anfang, damit Gott uns Erkenntnis schenken kann. Ich denke daran zum Beispiel an Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, der Gott diente und den Gott weiterführen konnte. Und die Frage ist doch, was ist denn eigentlich Gottesfurcht? Das ist nicht auch ein Begriff, den heute niemand mehr kennt. Menschen allgemein, kennen wir ihn noch, die wir hier sind? Gottesfurcht, was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht ist Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Dass wir erkennen, anerkennen, dass Gott Gott ist, der uns geschaffen hat, der in dessen Hand wir vollkommen liegen und von dem unser ganzes Leben abhängig ist, eine jede Sekunde unseres Lebens. Aber dass wir auch erkennen, dass er der gerechte Richter ist, der alles weiß und der gerecht richtet. Gottesfurcht und Gottesfurcht, wahre Gottesfurcht bewirkt oder veranlasst, Gottes Wort zu halten, einzuhalten. Gottesfurcht. Und wir lesen von der ersten Gemeinde, fand ich ganz interessant, in Apostelgeschichte 9. Vers 31. Über die erste Gemeinde. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Sie wurden gestärkt und lebten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Trost des Heiligen Geistes. Also hier wird von der ersten Gemeinde so ganz besonders erwähnt, sie lebten in der Gottesfurcht. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, warum Gott sich auch zu ihnen so offenbaren konnte, unter ihnen so Großes wirken konnte, so große Erkenntnis schenken konnte, weil Gottesfurcht da war. Und um der Zeit willen will ich jetzt auch die Bibelstellen nicht aufschlagen. Aber in der Gemeinde und im Volk Gottes wurde schon immer viel Wert auf Gottesfurcht gelegt. Gottesfurcht. Haben wir heute noch Gottesfurcht? Warum kann Gott heute nicht mehr so die Erkenntnis wirken? Warum fehlt es oftmals an Erkenntnis? Manchmal über die grundlegendsten Dinge, über Christus, über ein sündenfreies Leben, über den Heiligen Geist, über das Wirken des Geistes, über die Verordnungen, über die Liebe. Warum nimmt Erkenntnis ab und Wissen nimmt zu? Wir wissen doch viel besser. Haben wir nicht so viele Möglichkeiten zu lesen? Haben wir uns nicht so viel angeeignet? Fehlt es nicht an Gottesfurcht? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns nicht nah zu Gott halten. Vielleicht liegt es auch daran, wenn uns an Erkenntnis fehlt, weil wir gar nicht dieses Verlangen haben nach Erkenntnis. Jetzt ist der Mittwoch vorbei und dann können wir am Sonntag wieder kommen. Und das reicht doch. Haben wir wirklich ein Verlangen nach Gottes Wort, nach Erkenntnis? Suchen wir danach, graben wir danach? Wollen wir uns Gott öffnen? Vielleicht einige Beispiele, die so für mich, ich will sie ganz offen ansprechen. Es gibt natürlich viele Beispiele aus einem, vielleicht auch aus unserem Leben, wo uns vielleicht Gott auch Erkenntnis schenken kann, dass vielleicht das eine oder andere anders sein könnte. Wir sind ja nicht vollkommen. Gott kann zeigen, wo es vielleicht fehlt. Aber vielleicht einige Beispiele. Zeugt es von Gottesfurcht? wenn wir sagen, der Gottesdienst heute ist so langweilig. Schon wieder das gleiche Thema, schon wieder der gleiche vorne. Gehen wir doch runter während dem Gottesdienst und wir gehen runter und dann stehen wir unten und sagen, Mensch, draußen scheint die Sonne, so schönes Wetter, da können wir doch auf den Balkon gehen. Und dann gehen wir auf den Balkon, dann treffen wir noch zwei, mit denen wir uns ein schönes Gespräch halten können, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Gottesfurcht, Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Wir können sagen, ja, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Jesus, Gott sagt man so, und das heißt so, wer sagt, er liebt seinen Bruder oder er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Was will ich damit sagen? Wenn wir sagen, ich habe Ehrfurcht vor Gott, aber ich habe keine Ehrfurcht vor dem Gottesdienst, vor dem Wort Gottes, vor allem Möglichen, was mit Gott zu tun hat, dann bin ich ein Lügner. Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Ein weiteres Beispiel, wenn wir sagen, ja, jetzt wollen wir uns erheben zum Gebet. Es ist ein viel Erheben, aber es ist auch ein viel Laufen. Natürlich, es kann sein, dass man raus muss, weil man ein Bedürfnis hat. Aber wie ist es, wenn man dann unten an der Wand hängt, an der Wand lehnt, sein Handy rausholt, E-Mails liest, WhatsApp-Nachrichten verschickt, wenn man sich wenigstens irgendwo versteckt, aber noch ganz öffentlich an der Wand und 5 Minuten sind um, dann kann man wieder hochgehen oder vielleicht hört man, aha, oben haben sie angefangen zu singen, kann man wieder hochgehen. Hat das irgendetwas mit Gottesfurcht zu tun? Wenn wir am Abendmahl teilnehmen, obwohl wir genau wissen, dass unser Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist, Gottesfurcht. Oder noch schlimmer, wenn wir vielleicht unsere Kinder teilnehmen lassen, wo wir genau wissen, sie haben ihr Herz dem Herrn nicht übergeben. Und das Brot, der Saft, der Gott geweiht ist, wird gegeben und auch genommen. Gottesfurcht. Oder was ist, wenn wir sagen, ich gehe nicht mit dem mit, was da gepredigt wird? Und ich muss doch ein Zeichen setzen. Und dann, wenn wir beten, dann werde ich die Hände nicht falten und die Augen nicht schließen. Und wenn gesungen wird, ich werde nicht mitsingen, hat das was mit Gottesfurcht zu tun? Hin oder her, aber wir treten doch vor Gott und wir sagen, ich glaube an Gott, ich liebe Gott, ich habe Ehrfurcht vor Gott und dann so. Gottes Name wird durch Lieder gepriesen und besungen, verherrlicht und wir können still sein. Wir beten Gott, den allmächtigen und heiligen Gott an und können so handeln. Gottesfurcht, aber man weiß, und wie man weiß, das ist das einzige Richtige. Ich musste wieder so denken an 2. Timotheus. Die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Die Kraft Gottes, die Kraft des Blutes Christi, die Kraft des Heiligen Geistes, man verleugnet sie. Wenn wir die Kraft verleugnen, dann haben wir nur den Schein eines gottesfürchtigen Lebens. Wenn wir wahrhaft Gottesfurcht haben, dann werden wir die Kraft erkennen. Gott wird sich uns offenbaren, wird uns seine Kraft zeigen und erleben lassen. In 1. Korinther 8, Vers 2 lasen wir, wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat nur nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn wir sagen, wir wissen etwas, dann ist das Hochmut. Und uns kann niemand mehr etwas sagen. Dem dürfen wir sagen, er hat noch nicht erkannt, wie er wirklich erkennen soll. Und selbst wenn Gott Erkenntnis geschenkt hat über den einen oder anderen Punkt, können wir nicht dankbar sein. Dass Gott sich uns offenbart hat, dass er sich erniedrigt hat, dass er zu uns kam und uns ein bisschen von sich selbst hat erkennen lassen. Werden wir nicht noch mehr, nach noch mehr Erkenntnis streben? Werden wir nicht sagen, Herr, danke für das, was du mir gezeigt hast. Zeig mir noch mehr, wie köstlich du bist. Der hat noch nicht erkannt, wie man wirklich erkennen soll. Gott, er hat so viel. Die Tiefen Gottes, in die er uns hineinführen will. Wir können wissen, wir können erkennen und Gott wird immer noch mehr für uns haben. Und darum wollen wir uns doch auch danach ausstrecken. Lass uns doch bitten, dass der Herr Gottesfurcht wirken möchte unter uns, dass er uns bewahren möchte, dass wir immer mehr Wissen anhäufen, immer mehr Wissen und dass wir doch lieber erkennen können, dass er sich uns offenbaren möchte, dass wir Erkenntnis gewinnen über sein Wort, über seine Pläne, über seinen Willen, über das, was er von uns haben möchte, über unsere Hoffnung, über unser Erbteil und über unsere Berufung. Gott möge uns helfen. Amen.